SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Dienstag. Und wer heute eine Reise mit der Deutschen Bahn geplant hatte oder schlicht mit ihr zur Arbeit fahren wollte, der sollte sich am besten dringend eine Alternative überlegen. Seit 2 Uhr heute früh läuft der eintägige Streik der Lokführer im Personenverkehr, seit dem Abend schon im Güterverkehr. Der Konzern wollte ihn noch verhindern und war gegen den Streikaufruf der Gewerkschaft GDL vor Gericht gezogen. Ursula Meyer berichtet.
Das Frankfurter Arbeitsgericht will den bereits laufenden Streik der Lokführergewerkschaft GDL nicht juristisch stoppen. Einen entsprechenden Antrag der Deutschen Bahn auf einstweilige Verfügung gegen den erneuten Arbeitskampf lehnte das Gericht ab. Die Richterin sagte zur Begründung, der Ausstand sei nicht unverhältnismäßig. Genau das aber hatte die Bahn vor Gericht gesagt. Und zwar deshalb, weil die GDL den Ausstand mit einem Vorlauf von nur 22 Stunden angekündigt habe. Bahnvertreter W. hat schon angekündigt, in die nächste Instanz zu ziehen.
Und es gibt noch einen Streik heute, und zwar bei der Lufthansa. Ihre Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter treten den ganzen Tag über in den Ausstand. Die Fluggesellschaft erwartet, dass an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt rund 600 Verbindungen ausfallen. Die Gewerkschaft UFO fordert für das Kabinenpersonal unter anderem 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Die Beteiligten hätten weitere Fehler gemacht. Das hat Verteidigungsminister Pistorius in der Abhöraffäre bei der Bundeswehr eingeräumt. Gestern hatte es ja eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses gegeben. Und da hieß es, dass sich mehr als ein Offizier über eine unsichere Leitung zu dem Gespräch über mögliche Einsatzszenarien des Taurus-Marschflugkörpers in der Ukraine eingewählt hatte. Christina Nagel dazu aus Berlin.
Auch Luftwaffeninspektor Gerhard sei über eine unsichere Leitung zugeschaltet gewesen, erklärte der Verteidigungsminister. Es seien hier aber keine Daten abgeflossen. Die Ermittlungen liefen weiter. Ob es dienstrechtliche Konsequenzen geben wird, ist deshalb noch offen. Allerdings ließ der Verteidigungsminister keinen Zweifel daran, dass er an der Führungsriege der Luftwaffe festhalten will. Er sei nicht gewillt, Putin auf den Leim zu gehen. Er werde nicht seine besten Offiziere an die Luft setzen, so Pistorius mit Nachdruck, ob sie nun einen Fehler gemacht hätten oder nicht.
Und auch das Thema Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine beschäftigt die Bundespolitik weiter. Außenministerin Baerbock hatte ja einen Ringtausch mit Großbritannien ins Gespräch gebracht. Bundeskanzler Scholz sagte gestern aber noch einmal deutlich, er ist gegen Taurus-Lieferungen an die Ukraine.
Was das eine Waffensystem betrifft, bin ich der Meinung, dass es nicht angesichts seiner Wirkung, angesichts der Art und Weise, wo es eingesetzt werden kann, nicht ohne Kontrolle genutzt werden kann, dass aber eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht vertretbar ist, auch nicht von außerhalb der Ukraine, und habe deshalb gesagt, dass ich nicht den Einsatz für vertretbar halte und dass es deshalb weder um direkt oder indirekt geht, sondern darum, dass wir klar sind, was diese konkrete Frage betrifft.
Die AfD im Bundestag beschäftigt mehr Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum als bisher bekannt. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Es gehe um mehr als 100 Personen. Arne Meyer-Fünfinger.
BR-Reporter hatten Einsicht in mehrere interne Mitarbeiterlisten aus dem Bundestag. Unter den Beschäftigten sind den Recherchen zufolge Aktivisten aus dem Umfeld der identitären Bewegung, ideologische Vordenker der neuen Rechten, Neonazis und radikale Burschenschafter. Auch die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla beschäftigen Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum. BR-Recherche hat Fraktion, Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD um eine Stellungnahme gebeten, die meisten Anfragen blieben unbeantwortet.
Eine gute Nachricht kommt aus Brandenburg. Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin kann wieder produzieren. Das war dort ja seit rund einer Woche nicht möglich, weil es nach einem Anschlag auf einen nahegelegenen Hochspannungsmast keinen Strom mehr gab. Sören Harms dazu.
Die Werksleitung des US-Autokonzerns in Grünheide hatte befürchtet, dass die sogenannte Gigafactory noch bis Ende der Woche stillstehen muss. Am Montagabend aber teilte der Netzbetreiber Edis mit, der Strom fließe wieder, sowohl Tesla als auch das Logistikzentrum seien zurück am Netz. Vor einer knappen Woche hatten Unbekannte Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der auch die Roboter im Tesla-Werk mit Energie versorgt. Der Generalbundesanwalt ermittelt nun gegen eine linksextreme Gruppe. Ihr Bekennerschreiben stuften die Behörden als echt ein.
In Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Feuerwehr noch immer mit Löscharbeiten in einem Einkaufszentrum beschäftigt. Das Feuer war gestern Nachmittag ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Friederike Krotsch mit dem letzten Stand.
Die Feuerwehren richten sich auf einen 24-Stunden-Einsatz ein. Es sind etwa 250 Einsatzkräfte vor Ort, Feuerwehren, Polizei, Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und auch die Notfallseelsorge. Warum es in diesem riesigen Einkaufszentrum gebrannt hat und welcher Schaden dabei entstanden ist, das kann die Polizei im Moment noch nicht sagen. Darum wird es in den nächsten Tagen gehen. Aber erst einmal muss man das Gebäude überhaupt betreten können. Das wird sicher Tage dauern, sagt mir ein Polizeisprecher.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken ziehen heute über uns hinweg. Ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne, vor allem am Vormittag in Württemberg. Sonst bleibt es eher grau. Anfangs regnet es vor allem in Nordbaden und in Rheinland-Pfalz, später dann fast überall. Die Temperaturen am Nachmittag zwischen 5 und 12 Grad.
SWR aktuell Service.
Wir gehen stramm auf Ostern zu. Das merken wir nicht nur an der Osterdeko und den Schokohasen, die es überall in den Geschäften gibt, sondern auch an den vielen gefärbten Eiern. Osterzeit ist Eierzeit. Wir essen dann meist gleich mehrere am Tag, gerne auch schon morgens zum Frühstück. Aber wie ungesund ist denn so ein Overkill? Sabine Schütze aus unserer Redaktion Umwelt und Ernährung hat die Antwort.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gerade letzte Woche neue Ernährungsempfehlungen herausgegeben und danach sollten wir uns tatsächlich nur noch ein Ei pro Woche genehmigen, statt wie bisher drei. Allerdings hat die DGE nicht aus gesundheitlichen Gründen auf ein Ei wöchentlich minimiert, sondern weil das umwelt- und klimaschonender ist. Und wenn wir jetzt also beim gesundheitlichen Aspekt bleiben, dann denken die meisten Menschen ja direkt ans Cholesterin, das reichlich im Eigelb steckt. Aber inzwischen haben Studien eindeutig gezeigt, dass das kein Problem ist. Denn wenn wir etwa Eier essen, dann drosselt unser Körper einfach seine eigene Cholesterinproduktion und hält so unseren Cholesterinspiegel konstant. Deshalb kommen gesunde Menschen auch mit einer österlichen Überdosis gut klar. Menschen dagegen, die sowieso dauerhaft zu hohe Cholesterinwerte haben, sollten sich bei Eiern und auch bei Schweinefleisch eher zurückhalten, nicht komplett meiden, denn Eier an sich sind gesund. So viele gute Nährstoffe auf so kleinem Raum bietet kaum ein anderes Lebensmittel. Hochwertiges Eiweiß, alle fettlöslichen Vitamine, Folsäure, Mineralstoffe wie Calcium und Eisen und das alles in rund 60 Gramm.
Wenn wir jetzt über Ostern nicht am Osterei sparen wollen, aber vielleicht lieber woanders, wie lassen sich denn Eier beim Kochen und Backen gut ersetzen?
Es gibt inzwischen Pulver, die mit Wasser angerührt werden und Eier beim Backen und Kochen ersetzen können und sogar flüssigen Eiersatz, um Rührei daraus zu machen. Das sind Produkte, die extra für Veganer entwickelt worden sind. Aber ich kann zum Beispiel auch Eier im Kuchenteig durch Apfelmus oder in Pfannkuchen durch reife Bananen ersetzen. Etliche Hefeteige und Keksteige brauchen sowieso keine Eier als Zutat. Und bei Rührteigen und Desserts kann auch Seidentofu die Eier ersetzen. Oder anstelle von Eiweiß für Eischnee können wir Kichererbsenwasser, sogenanntes Aquafaba, nehmen.
Unser Eierkonsum, der hat ja auch einen Tierschutzaspekt. Sollten wir am besten nur Bio-Eier kaufen?
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich persönlich finde es allerdings besser, wenn ich sehe, wie die Hühner gehalten werden. Denn Bio kann auch Massentierhaltung und wenig Platz bedeuten und auch lange Transportwege. Bei mir am Ort gibt es beispielsweise einen mobilen Hühnerstall. Wenn ich spazieren gehe, komme ich daran vorbei, sehe, dass die Hühner sehr gut aussehen und wie sie draußen rumlaufen. Und die Eier, die kommen direkt von hier. Das Glück, Zugang zu solchen Eiern zu haben, haben natürlich nur wenige, das ist mir klar. Und so richtig nachhaltig, auch im Sinne des Tierwohls, sind eigentlich Zweinutzungshühner. Also Hühner, bei denen die Mädels die Eier legen und die Jungs wegen ihres Fleisches gemästet werden, gibt es in der Biohaltung, aber bisher nur als Nische. Die Uni Hohenheim, die arbeitet schon länger daran, das zu ändern, das Zweinutzungshuhn bekannter und vermarktungsfähiger zu machen. Wenn das gelingt, wir außerdem unseren Eierkonsum das Jahr über etwas einschränken, dann wäre das nachhaltig und wir müssten nicht mehr Millionen Legehennen halten.
Informationen von Sabine Schütze aus unserer Umweltredaktion.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Am Oberverwaltungsgericht in Münster wird heute eine politisch brisante und weitreichende Frage verhandelt. Darf der Verfassungsschutz, die AfD, insgesamt und ihre Jugendorganisation, die Junge Alternative, als rechtsextremistische Verdachtsfälle einstufen? Die Partei findet nein und hat dagegen geklagt, in erster Instanz aber verloren. Nun geht der Streit in die nächste Runde. Christoph Ulrich.
Auch der inzwischen aufgelöste Flügel spielt nochmal eine Rolle. Jene AfD-Sammelbewegung um den thüringischen Landeschef Björn Höcke. Sie wurde als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Bundesverfassungsschutz sieht in dem immer noch bestehenden Netzwerk des Flügels inzwischen die treibende Kraft innerhalb der AfD. Vorerst sind 2 Tage für die Verhandlung angesetzt, eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. Für beide Seiten geht es um viel. Bekommt die AfD recht, wäre es ein großer Gesichtsverlust für den Verfassungsschutz. Werden aber Entscheidungen aus Vorinstanzen bestätigt, muss sich die AfD auf eine noch stärkere Beobachtung einstellen.
Eva Högel, ihres Zeichens die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, stellt heute ihren Jahresbericht vor. Das macht vermutlich nur bedingt Spaß, denn dieser Bericht ist erfahrungsgemäß eine lange Liste der Probleme und Mängel bei der Bundeswehr. Pauline Pieper aus dem ARD-Hauptstadtstudio dazu.
Zu den Problemen zählten schon in den vergangenen Jahren die marode Infrastruktur und fehlende Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten. Und ein weiteres Problem ist der Personalmangel. Im letzten Jahresbericht hatte die Wehrbeauftragte auch kritisiert, dass noch kein Cent des Bundeswehr-Sondervermögens bei den Soldatinnen und Soldaten angekommen sei. Das dürfte sich aber in der Zwischenzeit geändert haben. Einige Bundeswehrverbände haben nämlich bereits gemeldet, dass sie komplett neu mit Helmen, Rucksäcken und so weiter ausgestattet wurden. Also von kleinen Fortschritten wird die Wehrbeauftragte wohl berichten. Insgesamt sind die Probleme bei der Bundeswehr aber weiter da.
Politik ist ja bisweilen eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, erst recht in einer Demokratie. Da kann man gar nicht früh genug anfangen, sich mit der Materie zu befassen und das Bürgersein zu üben. In Stuttgart treffen sich heute zum inzwischen 5. Mal Kinder- und Rathausmitarbeiter zur Kinderversammlung. Dabei können Kindergruppen von Schulen und Vereinen ihre Bedürfnisse zum Leben in der Großstadt äußern. Katja Trautwein.
Dieses Mal geht es um die Themen Umwelt und Natur sowie Gerechtigkeit. Die Kinder haben nach Informationen der Stadt Stuttgart vorab Anträge eingereicht. Heute stellen sie ihre Forderungen den Verantwortlichen der Stadtverwaltung vor. Gemeinsam loten die Kinder und die Mitarbeitenden der Stadt Möglichkeiten zur Umsetzung aus und vereinbaren weitere Schritte. Die Stuttgarter Kinderversammlung ist Teil eines Aktionsplans, um die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Stuttgart umzusetzen und Kindern mehr Gehör zu verschaffen.
Im Windpark Gau-Bickelheim in Rheinland-Pfalz gibt's dieser Tage was zu sehen, allerdings nur aus sicherer Entfernung, denn heute und morgen werden im Windpark 2 Windräder gesprengt. SWR-Reporterin Vanessa Siemers hat die Einzelheiten.
145 Meter hoch ist der Betonturm, der gegen Mittag kontrolliert zu Fall gebracht werden soll. Vorher wurden bereits die Rotorblätter, die Maschinenhäuser und die Stahlsegmente abmontiert. Anstelle der alten Anlagen sollen technisch modernere und mit 167 Metern noch höhere Windräder gebaut werden. Laut Betreiber können sie etwa 2,5-mal so viel Energie liefern wie die alten. Im Windpark Gau-Bickelheim werden insgesamt 18 in die Jahre gekommene Windräder durch neue ersetzt. Dieses sogenannte Repowering des Windparks war mit einer ersten Sprengung im März vergangenen Jahres gestartet und soll voraussichtlich noch bis zum Herbst 2025 dauern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die meisten Menschen in Deutschland bewegen sich nicht genug, sagt das Robert-Koch-Institut. Und das hat Folgen. Auf Dauer steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und sogar Darmkrebs. Damit beschäftigt sich auch die Politik. Heute beim Bewegungsgipfel in Berlin. Unsere Korrespondentin Judith Hüvelmeier sieht es sportlich.
150 Minuten in der Woche, so viel sollten sich Erwachsene laut Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation bewegen. Und damit ist noch nicht mal intensives Zirkeltraining gemeint. Trotzdem schaffen das nicht mal die Hälfte der Menschen in Deutschland. Ich kenne das leider auch. Das Fitnessstudio-Abo gammelt so vor sich hin und eigentlich will man nach dem Bürotag noch joggen gehen. Aber dann kommt doch irgendwas dazwischen. Auf Dauer ist das schlecht für die Psyche, für die Ausdauer und fürs Herz. Oder, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Ende 2022 beim ersten Bewegungsgipfel gesagt hat, Sport ist das beste Medikament, das je erfunden wurde. Für den Bewegungsgipfel war er sogar in eine blaue Trainingsjacke geschlüpft. Damals verkündeten Sportler, Politiker und Wissenschaftler, Deutschland müsse wieder in Bewegung kommen. Zum Beispiel durch bessere Sportangebote für Kinder und neue Sportplätze. Passiert ist seitdem kaum was. Die Landessportbünde sind davon genervt und kommen deshalb erst gar nicht zum diesjährigen Bewegungsgipfel. Man könnte sich also fragen, wofür dann das Ganze? Wieder ein erwartbarer Aufruf, dass ich was tun muss? Etwas Gutes hat der Bewegungsgipfel aber doch. Er motiviert mich, mal wieder laufen zu gehen. Und falls Sie das auch vorhaben, nicht hinfallen. Sonst könnte es sein, dass Sie wie der Kanzler vergangenen Herbst mit Augenklappe zur Arbeit müssen.
Meinte Judith Hüvelmeier aus unserem Hauptstadtstudio.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.